Hi, mein Name ist Philipp und ich studiere auf dem Theologischen Seminar Berühr. Und ich habe das Privileg heute, ist das Mikrofon an? Ja, oder? Ja, ist an, sorry. Habe das Privileg, heute hier zu predigen und ich freue mich schon richtig drauf. Und ich möchte dich gleich hineinnehmen und ich möchte dich herausfordern, dir mal kurz eine Szene vorzustellen. Und zwar stell dir vor, es ist Samstag, Vormittag oder Nachmittag und du sitzt auf deiner Bank vor deiner Haustür. Und bist du richtig, richtig zufrieden und glücklich. Ja, draußen laufen die Leute vorbei, du hast schon den ganzen Vormittag gearbeitet, der Rasen ist gemäht und das ist so ganze Grashalme, die auf deine Hose sind, die du noch so abstreifst. Und hinter dir liegt deine Heckenschere und du weißt einfach nur, die Komposttonne ist so voll, die quillt schon über. Und du lehnst dich einfach nur zurück und genießt die Sonne auf deiner Haut. Und du genießt einfach nur diesen Tag, dass die Leute vorbeilaufen und dir schön zugrinsen und zulachen. Und es ist richtig, richtig schön. Und dann hörst du ein Geräusch und du drehst dich nach rechts. Und dann siehst du deinen Nachbar, wie er rauskommt. Du grüßt ihn auch lieber nett. Und du wunderst dich schon so ein bisschen, warum der denn so einen Wasserkanister in der Hand hat. Und du fragst dich, was hat er wohl damit vor? Und sagt er, wird er irgendwie sein Rosenbeet nochmal schön übergießen? Oder wird er seinen Rasen sprengen? Oder was hat er denn mit diesem Wasser vor? Und der Nachbar geht schnurstracks auf sein Auto zu und du so, ah, okay, Auto waschen, alles klar. Du drehst dich zu deinem Auto um und denkst nur, tja, nach dem Rasenmähen hätte ich es wohl lieber auch, weil müsste ich jetzt eigentlich auch nochmal waschen. Oder ich hätte es lieber weggestellt. Und du beobachtest den Nachbar wieder und plötzlich fällt dir die Kinnlade runter. Hat er das wirklich getan? Hat er wirklich ehrlich? Dir bleiben so die Gedanken im Kopf stecken und überhaupt, und du checkst es nicht. Hat er wirklich Wasser in den Tank reingeschüttet? Und erinnerst dich an die ganzen Gespräche, die ihr die letzten Wochen hattet. Ja, wo er einfach nur gejammert hat über sein Auto, dass es immer mal wieder stehen bleibt, dass es immer wieder irgendeinen Murks macht. Und du hast schon gedacht, ey, wie viel Pech muss man haben, um so ein Auto zu erwischen? Und wenn wir ganz ehrlich sind in unserem Leben, ist es oftmals genau dasselbe. Oftmals geben wir dem Erbauer oder dem Auto die Schuld, wenn es irgendwie nicht läuft. Und denken wir, ja gut, ich habe halt irgendwie Pech gehabt. Und das, obwohl wir eigentlich dafür verantwortlich sind, was wir in den Tank reinschütten. Ich möchte noch ganz kurz beten und dann einfach direkt reinstarten. Jesus, ich danke dir echt dafür, dass ich heute hier sein darf und ich danke dir echt, ja, dass ich immer das Privileg habe, hier zu sein. Und es ist ein Privileg, mit dir unterwegs zu sein und ich bete echt, dass du einfach unsere Herzen öffnest, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du heute hast für uns und dass du heute echt ja einfach redest durch mich, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug. Vater, wir brauchen dich. Wir brauchen dich mehr als alles. Und ich bete und rufe zu dir her, dass du heute echt wirkst. Wir lieben und verehren dich. Amen. Und ich, wie schon angekündigt, werde ich über 1. Petrus 5, 1 bis 11 predigen. Das sind mit den ersten vier Versen starte ich. Die Ältesten unter euch ermahne ich, als Mitälteste und Zeuge der Leiden Christus und Teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Übt Aufsicht über die Herde Gottes unter euch, achtgebend, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Seid dabei nicht raffgierig, sondern bereitwillig. Und seid keine gewalttätigen Herrscher über ihren Bereich, sondern seid Vorbilder über die Herde. Und wenn sich der oberste Hirte offenbart, erhaltet ihr den unverwelklichen Ehrenkranz der Herrlichkeit. Genau, und ich möchte nur überschreiben, du kannst auch nochmal ein zweites Mal, genau, überschreiben mit, weidet die Herde mit richtigem Herz. Vielleicht bist du selber irgendwo in der Leitungstätigkeit unterwegs und für die Ältesten, ne, gilt, hey, weidet die Herde mit richtigem Herz. Und es ist so genial, wenn man mal sich ein bisschen, mal für sich vor Augen hält, dass es im letzten Kapitel schreibt Petrus diesen Abschnitt. Davor, also man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit, ich denke, dass es so ungefähr 64 nach Christus war, wo er diesen Brief geschrieben hat. Und viele Geschichtsschreiber in Rom haben darüber geschrieben, dass schon damals schon Anfeindungen und Verfolgung gegenüber Christen stattgefunden hatte. Und genau da schreibt Petrus diesen Brief und erwähnt auch in seinem Brief immer wieder die Verfolgung und das Leid, das die Christen erleiden müssen. Und ihm war es so wichtig, am Ende dieses Briefes diese Worte weiterzugeben an die Ältesten. Und ich habe in Leipzig in meinem Praktikum auch Ähnliches erlebt. Da habe ich auch einen getroffen, der ungefähr den gleichen Weg vor sich hat wie ich. Und dann, als wir uns verabschieden mussten, als ich dann gehen musste, habe ich auch dann mit ihm geredet. Und es war echt so, wir wollen uns echt noch die wichtigsten Sachen weitergeben. So, ey, pass dort auf, bleib begeistert dabei, verlier niemals deine Liebe, verlier niemals dein Herz. Und es war ja wirklich so, wie ich mir das auch bei Petrus vorstelle. Wo ich sagte, hey, bei allem, passt darauf auf, liebe Älteste, wie ihr eure Gemeinde leitet. Dass ihr mit dem richtigen Herz es leitet. Dass ihr auf die Gemeinde aufpasst. Dass ihr es freiwillig macht, nicht gezwungen. Bereitwillig, also das heißt, dass ihr gerne dazu bereit seid, die Gemeinde zu weiden. Und nicht aus Gewinnsucht, sondern als Vorbilder für die Herde und nicht als Herrscher. Im Endeffekt spricht er davon, hey, dass ihr eure Verantwortung mit voller Hingabe erfüllen sollt. Weidet die Gemeinde mit richtigem Herz. Und am Ende beschreibt er den Lohn, den die Ältesten erhalten werden. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt, also der oberste Hirte über allen Hirten, werden sie einen unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit empfangen. Und es bedeutet, also ein Kranz, ein Ehrenkranz, also ein Siegeskranz, das war damals, die Leute, die wussten sofort, was Petrus damit meint. Weil wenn du damals einen Ehrenkranz erhalten hast, also einen Siegeskranz, hast du entweder einen Wettkampf gewonnen, oder du wurdest weil du ein guter Verwalter, weil du gute Arbeit geleistet hast in politischen Ämtern, damit belohnt, mit so einem Kranz. Und ungefähr das haben sie bekommen. Und ein unverwelklicher Kranz heißt, dass sie für immer in der Ewigkeit geehrt werden damit. Und demnach, ja, auch hier die Anforderung an die Ältesten. Und ich möchte weitergehen im Text. 1. Petrus 5, 5 bis 7. Auch ihr Jüngeren, also das heißt in dem Fall die Gemeinde, die nicht Älteste sind, sollt euch unter die Ältesten ordnen. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, weil Gott den Hochmütigen widersteht. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Darum werft alle Sorgen auf ihn, weil er sich um euch kümmert. Ich hatte vor Jahren, hatte ich mal, wo ich selber noch Jugendlicher war und hatten wir eine neue Jugendpastorin. Und für mich, ich war immer voll mit Leidenschaft mit dabei und ich habe echt auch immer die größten Träume mit der Jugend gehabt, die besten Vorstellungen. Ich wusste, wie die Jugend laufen muss, wie es läuft. Und ich dachte, jetzt geht's voran, endlich kommt Besserung, endlich ist jemand da, der das Ganze in die Hand nimmt, der das Ganze irgendwie Leite, der das Ganze auf ein anderes Level bringt. Und ich dachte, endlich werden meine Träume und meine Vorstellungen durchgesetzt. Aber es kam, ja, wie es kam, nämlich ganz anders. Und ich habe so richtig mit mir gerungen, weil ich hatte wirklich gedacht, ich habe den Plan und irgendwie läuft es dann ganz anders und es sind andere Vorstellungen da und andere Schwerpunkte und ich habe echt gehadert. Ich war richtig unzufrieden. Und ich habe mich immer wieder mit Leuten aus der Jugend unterhalten. Und die haben ja wirklich nicht gerade wirklich gut über sie geredet. Und wir haben immer wieder kritisiert und wir haben eigentlich nur die schlechten Dinge gesehen und immer wieder in die gleiche Kerbe reingehauen, bis ich genau diese Stelle gelesen habe. Auch ihr Jüngeren sollt euch unter die Ältesten ordnen. Und klar, sie war kein Ältester, aber für mich war das so wie ein Schlag in mein Herz. So, okay, puh, Philipp, das ist genau für dich. Ich habe gecheckt, dass es so wichtig ist, dass ich trotzdem, dass ich vielleicht andere Vorstellungen habe als ihr, trotzdem, dass ich andere Träume habe und andere Ideen habe, dass es wichtig ist, dass ich mich dazu stelle. Und mein komplettes Denken hat sich verändert. Plötzlich habe ich angefangen, mich in ihre Ideen und Vorstellungen zu identifizieren und habe angefangen, hey, genau dort zu arbeiten, dort mitzuhelfen, wo es wirklich wichtig war. Nämlich im 1:1 mit den Jugendlichen. Und nicht mehr irgendwie nur nach oben kritisieren, sondern zu sagen, okay, ich möchte diese Ideen und die Vorstellungen, die sie hat, auch mit vollem Herzen von mir aus, also mit dem vollen Herzen von mir, auch versuchen durchzuführen. Und wir haben dann an einem Strang gezogen und es war nicht mehr ein Hin und Her, oder ich habe nicht mehr dagegen gezogen oder nach rechts oder nach links, sondern wir sind in eine Richtung gelaufen und dann lief es auch besser. Und dann hat sich was verändert. Und vielleicht kennst du es auch in deinem eigenen persönlichen Leben. Also ich war immer so, wenn ich irgendwie mit Leidenschaft dabei bin, dann vermischte ich mich darüber, dann möchte ich echt irgendwie das Beste rausfinden. Aber vielleicht kennst du es echt aus deinem eigenen Leben, wo du vielleicht gegen deinem Chef gesagt hast, ey, wie du das machst, das ist falsch. Oder ich weiß es doch viel besser. Vielleicht kennst du die Gedanken, ich hatte sie auf jeden Fall. Und Petrus sagt dir, hey, ordnet euch unter die Ältesten. Auch wenn es vielleicht manchmal schwer fällt und man damit zu kämpfen hat. Und Vers 5 geht es dann weiter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, weil Gott den Hochmütigen widersteht. Alle aber, das heißt die Schwachen gegenüber den Starken und die Starken unter die Schwachen, die Jüngeren unter die Ältesten, ne, und die Ältesten unter die Jüngeren. Und so weiter und so fort, die Frauen unter die Männer und die Frauen. Und ich fand es so genial, weil wenn man sich das vorstellt, wie das dann funktioniert, wenn sich jeder den anderen unterordnet, jeder anderen den anderen mit Demut behandelt, dann glaube ich, dass man gemeinsam als Gemeinde auf ein anderes Level kommt von im Miteinander gehen. Und kannst du mal weitermachen? Genau. Und das ist meine Aussage einfach hier geworden. Sei bereit, für den anderen da zu sein. Weil das bedeutet es im Endeffekt, sich den anderen und anderen zu demütigen heißt, hey, ihn zu schätzen, ihn zu sehen und auch einfach für ihn da zu sein. Und im nächsten Vers, im Vers 6 und 7, ist ungefähr meine absolute Lieblingsstelle. Demütigt euch also unter die mächtige, gewaltige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Darum werft alle eure Sorgen auf ihn, wie er sich um euch kümmert. Ich freue mich schon richtig drauf. Also sich unter Gottes Hand zu demütigen, und ich habe das in der Bibel nachgelesen, wo Gottes Hand überall alles vorkommt, heißt, sich unter die Hand zu demütigen, die das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt hat. Die gleiche Hand hat sich gegen den Pharao gewandt. Die Hand war für Israel Schutz und Rettung. Die Hand war verantwortlich für die Siege Israels gegen die Feinde. Und die Hand hat eine tröstende Funktion, die Hand hat eine Funktion für vollkommene Veränderung. Und diese Hand war für die Feinde Israels eigentlich immer Tod und Verderben und Untergang. Und diese Hand befähigt zum Dienst und führt Menschen. Es ist ein unglaubliches Bild davon. Und da steht, hey, wir sollen uns demütigen unter die Hand Gottes. Und das Interessante ist, dass dieser Befehl, demütigt euch, grammatikalisch verbunden ist mit dem Befehl, werft. Also demütigt euch in der gewaltigen Hand Gottes, darum werft alle eure Sorgen auf ihn. Und was das wiederum bedeutet, ist mir genau das hier. Demütigen unter Hand, unter Gottes Hand ist eine positive Handlung von Abhängigkeit von Gott. Weil wenn die zwei verbunden sind, dann ist es nicht eine Frage von werft, also dieser Befehl werft, sondern es ist ein Befehl von, das ist eine Angabe, wie das geschehen soll. Wie demütige ich mich unter Gottes Hand? Das heißt, wenn ich meine Sorgen, meine Kämpfe auf Gott werfe, dann demütige ich mich unter Gottes Hand, weil ich ihm alles abgebe. Und somit entsteht dieser Satz, in Gottes demütigen unter Gottes Hand ist eine positive Handlung von Abhängigkeit von Gott. Und wenn wir zurückgehen an die Situation von damals, dann lesen wir von dem Leid und der Verfolgung von Christen. Und Petrus sagt hier, hey, werft eure Sorgen auf euch. Und in diesem Kontext ist es echt eine krasse Aussage. Da sind Christen vielleicht in Angst, sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen oder wie auch immer. Und Petrus sagt, hey, in allen euren Sorgen, in all der Verfolgung, in all den Kämpfen, die ihr erlebt, demütigt euch unter die Hand Gottes. Dort, wo ihr vielleicht nicht mehr könnt, dort, wo ihr zweifelt, sagt er, hey, demütigt euch, dort, wo ihr ja nicht mehr alleine könnt, demütigt euch unter die Gottes Hand. Und vielleicht kennst du es auch von dir persönlich, hast vielleicht selber gerade zu kämpfen, vielleicht bist du Mutter oder Vater oder irgendwo hast irgendwas zu leiten oder du bist einfach, hast einfach so deine inneren Kämpfe, dann steht hier, demütigt euch unter Gottes Hand. Und ich möchte weitergehen in 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe auf der Suche, irgendjemand zu verschlingen. Widersteht ihm fest im Glauben, weil ihr wisst, dass eure Bruderschaft in der Welt dasselbe erleidet. Genau. Der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe. Ey, dieses Bild von dem brüllenden Löwen benutzt Petrus, um zu beschreiben, was der Teufel macht. Wenn damals oder wenn man auch heute so einen Löwe brüllen hört, dann ist eigentlich sofort, dass man in Angst erstarrt. So ein Löwe, mit dem macht man keine Scherze. Und so ein Löwe, den hört man ewig weit. Und der Löwe, der streift umher. Und du hörst eigentlich nur sein Brüllen. Und du weißt, dass er da ist. Und du hast Angst davor. Und im Endeffekt sagt Petrus, hey, wenn du dich nicht auf Gott verlässt, wenn du selbstsicher wirst, wenn du praktisch irgendwie denkst, du schaffst es irgendwie selber, dann greift dich genau dort der Löwe an, weil du nicht mehr wachsam bist, weil du nicht mehr vertraust, weil du ja nicht nüchtern bist. Das heißt, weil du das nicht mehr mit klarem Blick oder dich selber hinterfragen kannst, sondern du einfach ja mal guckst, wie es läuft oder so und einmal dein eigenes persönliches Leben lebst. Und ich höre so oft von Christen, wenn wir so über den Teufel reden, plötzlich fühlt sich der ganze Raum mit Angst oder man redet in Furcht vor ihm. Und Freunde, das ist eigentlich ein No-Go, dass wir über den Teufel mit Angst reden. Im Vers davor haben wir gelesen, demütigt euch unter Gottes Hand. Und in diese Hand, die das Verderben für die Feinde Israel waren, die Rettung und Schutz waren für Israel, dieselbe Hand hat sogar die Welt geschaffen. Und in diese Hand sollen wir uns demütigen, auf die sollen wir uns verlassen. Und dann sprechen wir über Angst, über diesen Teufel. Wenn wir uns demütigen unter Gottes Hand. Dann sind wir wachsam, dann sind wir nüchtern und können auch dem Teufel widerstehen. Und im Vers 9 steht, widersteht ihm fest im Glauben, weil ihr wisst, dass eure Bruderschaft in der Welt dasselbe leidet. Widersteht fest im Glauben. Und ich glaube, das bedeutet es ein bisschen, dass wenn wir in Gottes Hand uns demütigen, wenn wir sagen, Gott, ich kann es nicht alleine, dann ist es genau das, also widersteht im Glauben. Weil ich glaube, sozusagen wir glauben, wenn wir Gott glauben und sagen, hey, Teufel, du kannst mir nichts, und an Gott glauben, dann demütigen wir uns unter Gottes Hand. Das Krasse ist auch dieser Satz, widersteht ihm fest im Glauben, weil ihr wisst, dass eure Bruderschaft in der Welt dasselbe leidet. Für die Gemeinde muss es so ein richtiger Zuspruch gewesen sein, hey, habt keine Angst. Es ist keine Strafe von Gott oder so, sondern es ist eine Verfolgung, die jetzt gerade in der Welt geschieht. Habt keine Angst. Und einfach auch die Zusage praktisch, hey, das Geschehen liegt trotz allem in Gottes Hand. Und was geschieht, geschieht. Aber vertraut auf die Hand Gottes, weil sie hat auch dein Geschehen in der Hand und du kannst dich ihr vertrauen. In 1. Petrus 5, 10 bis 11 steht, aber der Gott aller Gnade hat euch berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Nachdem ihr kurz leiden müsst, wird er selbst vollkommen machen, stärken, kräftigen und befestigen. Ihm ist die Macht in Ewigkeit. Amen. Gott wird uns aus unseren Leiden, die wir erleben, erstärkt, gekräftigt, verfestigt und vollkommen wieder herausbringen. Das ist die Zusage, die Petrus ganz am Ende macht an die Christen. Hey, habt keine Angst, nach euren Leiden, da werdet ihr erstärkt rausgehen. Gott wird euch erstärken dadurch. Er wird euch bekräftigen darin. Und die zentrale Frage, die ich dir heute stellen möchte und dich einfach herausfordern möchte, darüber nachzudenken, ist, was wäre, wenn du dich heute neu wieder unter Gottes Hand demütigst? Vielleicht bist du Mutter und sehnst dich einfach nur danach, dass deine Kinder später den Weg mit Jesus gehen. Oder sie gehen den Weg nicht mit ihm und du verzweifelst schon fast daran. Vielleicht gehen sie auch irgendwelche Wege, die krumm und schief sind und du kannst das nicht verstehen. Sehnst dich aber nur daran, dass sie irgendeine gute Zukunft haben. Vielleicht denkst du selbst, dass du gar keine Zukunft hast. Vielleicht bist du einfach nur in deinem Trott drin und du fragst dich schon lange, warum Gott Dinge zulässt oder wohin es überhaupt geht. Vielleicht bist du Student und du zweifelst an deinen Fähigkeiten und du bist Schüler und du zweifelst an dir selbst und du weißt gar nicht, wo Gott dich haben möchte. Du hast vielleicht eine Familie zu versorgen und hast damit zu kämpfen. Ja, mit finanziellen Problemen, mit ja auch der Familie wirklich ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein. Aber vielleicht bist du schon im ewigen Stress gefangen. Ja, du weißt gar nicht, wie du rauskommen sollst. Oder bist einfach nur Mut und kraftlos. Und sehst dich einfach zurück an bessere Zeiten. Was wäre, wenn du dich neu unter Gottes Hand demütigen würdest? Lebe neu in der Abhängigkeit von Gott. Vielleicht ist es jetzt einfach eine Zeit, deinen Tank nicht mehr mit Wasser zu befüllen oder nicht wieder irgendwie da versuchen, das irgendwie anders zu lösen, mit irgendeinen anderen Wegen oder einfach nur mit halber Kraft mit Gott zu gehen. Vielleicht wird es wieder eine Zeit, super Premium zu tanken. Das Beste vom Besten, nämlich Gottes, also Gewissheit von Gottes Hilfe. Und ich wiederhole mich, aber mir ist einfach so wichtig geworden in Vorbereitung, ein Punkt, den du auf jeden Fall heute mitnehmen solltest, ist wirklich dieser Punkt. Demütigen unter Gottes Hand ist eine positive Abhängigkeit von Gott. Was wäre, wenn du heute und wenn wir als Gemeinde neu sagen, wir wollen uns unter Gottes Hand demütigen? Wenn wir unsere Gemeindesituation sehen oder auch so, wie es uns einfach geht, oder was wir für einen Eindruck haben von der Gemeinde. Aber wenn wir neu sagen, okay, come on, wir gehen als Gemeinde neu und sagen Gott, okay, auch wenn wir hier vielleicht schon irgendwie die Power und die Kraft verloren haben oder die Begeisterung oder was auch immer, sagen, okay, Gott, ich will dir neu vertrauen, ich will neu mich unter deine Hand demütigen. Was würde passieren? Wo würden wir hingehen? Und ich möchte zurück wieder in einen Punkt gehen, wo es darum ging, sich unter die Ältesten zu demütigen. Ich habe mal ein gutes Bild gesehen von einem, was Leiterschaft eigentlich wirklich ist. Und Leiterschaft ist ungefähr, oder wenn du ein Boss bist, wenn du ja der Chef bist, dann bist du der, der einfach nur Befehle verteilt. Leiterschaft, ein Leiter, ist der, der vorangeht. Und wenn ein Leiter vorangeht, dann müssen wir auch bereit sein, ihm zu folgen. Und ich möchte dich heute echt ermutigen, neu zu sagen, okay, wir haben Leiter in dieser Gemeinde, wir haben Gemeindeleiter, die die Gemeinde führen. Und dann die Entscheidung neu zu treffen, okay, ich demütige mich auch unter sie und ich vertraue auf Gottes Wirken und vertraue darauf, dass er ja auch Dinge bewegt, dass er durch seine Hand wirkt, diese Hand, von der wir schon so viel gehört haben heute. Was wäre, wenn wir dies tun würden? Und ich möchte uns einfach auffordern, kurz aufzustehen. Und die Augen zu schließen. Und ich möchte einfach für dich beten, wenn du sagst, okay, ich habe persönlich, stehe ich an der Schwelle, ich habe Probleme, ich habe zu kämpfen mit Dingen. Dann möchte ich einfach ermutigen, ja, einfach kurz deine Hand zu heben und ich werde für dich beten. Ja. Okay. Ja. Sehr cool. Und ich möchte einfach einladen, als komplette Gemeinde mitzusprechen, dass es für die Einzelnen nicht so schwierig ist und ja. Gott, ich erkenne meine Schwachheit. Dort, wo ich einfach nicht mehr kann, wo ich ja mich schon aufgegeben habe. Auch dort, wo ich einfach ja das Falsche in den Tank angefüllt habe. Ich möchte mich neu in deine Hand demütigen. Ich möchte dir folgen. Und ja, neu in dich vertrauen. Amen. Und bleib kurz noch stehen. Ich möchte uns als Gemeinde neu unter diesen Segen stellen. Von Gottes Hand. Weil ich glaube, dass wenn wir uns unter Gottes Hand demütigen, dass dann was passiert. Jesus, ich danke für diese Gemeinde. Du kennst ihr Herz, du weißt, wofür es sich schlägt. Und Jesus, ich bete echt, dass du ja einfach uns als Gemeinde uns ja neu unter deine Hand demütigen lässt, Herr. Dass wir uns neu vertrauen auf dich, dass wir ja neu einfach ja Dinge mit Kraft und mit Power angehen, weil wir auf dich vertrauen, weil wir ja einfach wir neu sagen, hey, wir können es nicht allein und wir wollen nicht allein, wir wollen dich dabei haben. Vater, ich bete um deinen Segen, ich bete, dass du ja echt etwas aufbrechen lässt, ja, wo wir uns neu in der Leiterschaft stellen. Ja, das heißt, von dem ganzen Leitungsteam, von David oder auch von allen Pastoren, allen Ältesten. Herr, ich bete, dass du uns da neu auf den Weg führst. Dass wir neue Schritte gehen. dass wir neue Hoffnung fassen für die Gemeinde und für Barmhausen, Herr. Du bist Herr in dieser Stadt und wir heben dich, wenn wir wollen, Segen sein in dieser Stadt, Herr. Wir lieben und verehren dich. Amen.